Guten Morgen, herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Schön, dass ihr hier seid. Was macht ihr denn hier?
Simon, wir müssen vorsichtig sein. Hier liegen Teenager und geforderte Mitarbeiter, weil wir eine wunderbare Wohnwoche als Teenkreis hier haben dürfen. Und einer von denen ist schon fast wieder normal, also nicht ganz Teenager. Vielleicht kann er uns mal sagen, was wir so machen. Guten Morgen, Kelvin.
Guten Morgen. Also eine Vielzahl. Also wir gehen schwimmen, machen Sport, essen viel, Stadtrallye. Habe ich irgendwas vergessen bestimmt.
Ja, auf jeden Fall ist das eine klasse Zeit, die wir hier in der Gemeinde haben dürfen. Und das haben wir halt alle als Teenkreis, die wir hier vorne stehen. Können es auch noch einmal zeigen hier nach vorne zum Publikum. Und wir als Teenkreis wünschen der Gemeinde jetzt auch noch einen guten, frohen Sonntagmorgen.
Schön, das ist Gemeinde. Und ich bin mir sicher, das war das erste Mal, dass Leute aus dem Teenkreis morgens im Gottesdienst geschlafen haben. Aber schön für diese Überraschung. Ich begrüße euch ganz herzlich mit dem neutestamentlichen Vers, der über diesem Gottesdienst steht. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Was für eine Verheißung und was für eine Zusage, die Jesus Christus uns hier macht. Er gibt uns das ewige Leben, er ist unser guter Hirte. Und das wollen wir auch in diesem Gottesdienst gemeinsam erleben. Wir wollen auf Jesus Christus, unseren Herrn, schauen. Wir wollen aus seinem Wort hören. Arne wird uns die Predigt halten. Wir wollen Gott loben für das, was er für uns getan hat, was er immer wieder für uns tut und für seine Barmherzigkeit. Und darum feiern wir diesen Gottesdienst auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten und stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns Leben geschenkt. Neues Leben, erfülltes Leben in dir. Danke, dass wir diese Erfahrung machen durften. Und danke, dass du uns auch heute neu begegnen willst durch dein Wort, durch das, was du tust. Wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass er zu deiner Ehre wird und dass du dich selbst hier verherrlichst. Amen. Und wir können gleich stehen bleiben und singen ein erstes Lied gemeinsam. Wohnwoche des Teenkreises ist, da haben wir schon ganz am Anfang was mitbekommen. Schön, dass ihr für eine ganze Woche das Gemeindehaus voll mit Leben füllt. Und nicht nur der Teenkreis füllt unser Gemeindeleben, sondern es läuft ganz viel in der Gemeinde ab. Und ich darf Kari nach vorne bitten, die uns einen Punkt davon gerne sagen möchte.
Ja, guten Morgen. Ich möchte gern im Namen des Brunch-Teams einladen zum Brunch, der wieder jetzt am Samstag stattfindet. Wir freuen uns sehr über jeden, der kommt, um Gemeinschaft zu haben. Wir haben ein tolles Frühstück vorbereitet und ein paar Leute aus der Gemeinde sind da. Und wenn du jemand bist, der die Gemeinde gern kennenlernen möchte oder näher kennenlernen möchte oder einfach du bist schon länger hier, möchtest mehr Kontakte schließen, dann komm doch. Wir freuen uns sehr und können uns kennenlernen. Also ganz herzliche Einladung. Bitte meldet euch bis Donnerstag an, meinetwegen Donnerstag nachts um 12. Wir gehen Freitag einkaufen und deshalb ist das für uns wichtig. Noch eine Sache, wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Leute, die noch relativ neu sind, sich nicht so angesprochen fühlen. Deshalb an jeden Einzelnen von euch, bitte, wenn ihr wisst, dass der Brunch passend wäre für jemand, geht hin und ladet ganz persönlich ein. Jo, danke.
Dankeschön, Karin. Brunch um 11 Uhr am Samstag. Ganz herzlich einladen will ich auch zum Seniorenbibelkreis, der diese Woche wieder stattfindet. Am Donnerstag um 15 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl hier in der Gemeinde. Eine herzliche Einladung dann auch noch zu dem nächsten Bürgerforum unserer Gemeinde, das am 9. Mai, also Dienstag nächste Woche, stattfinden wird, mit dem Titel Wie viel Religion brauchen wir? Wir haben spannende Gäste eingeladen und wir sind gespannt, wie das alles wird. Ladet herzlich Menschen, auch Gemeindeinteressierte, Menschen, die Gemeinde ferner stehen und die sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen, ladet sie herzlich zu uns ein. Weitere Angebote, weitere Sachen, die in der Gemeinde laufen, die das Gemeindeleben voll machen, wo Gemeindeleben sich zeigt, findet ihr auf dem Flyer mit den Informationen zu unserem Gottesdienst. Und ihr seht, es ist einiges voll. Es gibt viel, was hier in der Gemeinde läuft. Leben. Wir hatten das in dem ersten Anspiel oder in dem ersten Vers, den wir gehört haben, Leben, ewiges Leben, das Jesus Christus uns schenkt. Wir hatten es jetzt nach Ostern mehrfach gehört, Jesus Christus ist auferstanden und er schenkt uns neues Leben. Neues Leben bricht auch überall hier hervor, wenn ihr rausgeht oder wenn ihr euch die Rapsfelder anschaut oder in euren Garten guckt, was dort alles heraussprießt. Sachen, die man gar nicht angepflanzt hat und die man auch gar nicht will, auch die fangen an zu leben. Vielleicht bist du in dieser Zeit, die voll ist von Leben, eher lebensmüde. Nicht lebensmüde, dass du jetzt dein Leben aufgeben willst oder sagst, ach, ist mir alles egal, sondern dass du sagst, ich bin wirklich ein bisschen müde von diesem ganzen Leben. Ein bisschen fertig, ein bisschen down, einfach müde von all dem Leben, was um einen herum ist. Und vielleicht ist dir gar nicht so zumute nach Leben um mich herum, Leben, das sprießt, Leben in der Gemeinde, sondern du sagst, eigentlich bräuchte ich ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Leben momentan aussieht. Ich bin ein bisschen müde. Dann lade ich dich ein, dass du das auch in dem nächsten Lied, wo es um dieses Thema geht, um Leben, das Gott gibt, dass du das auch ehrlich sagen kannst und sagen kannst, mir geht es momentan gar nicht so. Und wir wünschen uns und wir bitten Gott, dass er durch die Predigt von Arne oder auch durch Lieder zu uns spricht. Denn er hat Leben, das ja, in Fülle ist und dass unser Leben, dem wir vielleicht manchmal etwas müde sind, dass das neu erfüllt. Lasst uns singen. Thank you.
gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Das haben wir gerade gesungen und darum soll es auch in der Predigt gehen, überschrieben mit der Gott des Lebens. Und den Predigttext, den ich dazu gewählt habe, den findet ihr auf euren Blättern. Er ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden und habe sein gnädiges Eingreifen und sein gnädiges Angreifen in mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben, die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe. Und genauso habt ihr sie auch angenommen. Liebe Gemeinde, der 1. Korintherbrief wurde etwa 20 Jahre nach den Ostergeschehnissen geschrieben, nach der Auferstehung Jesu. 20 Jahre sind vergangen, 2 Jahrzehnte sind vorüber. 2 Jahrzehnte, in denen die Gemeinde Jesu viel erlebt hat, in denen sie ihren Glauben weitergegeben hat, in dem sie etwas erfahren hat von Gottes Wirken in ihrer Mitte. Manches davon berichtet uns die Apostelgeschichte. In diesen 20 Jahren hat sich für die Gemeinde Jesu aber auch eines bewahrheitet, bezeugt und deutlich ergeben. Nämlich das, was Paulus hier als das Grundlegende beschreibt, das, was dem Glauben also Grund, Fundament und Halt verleiht. In den 2 Jahrzehnten hat sich die Gemeinde darauf festgelegt, der Kern des Evangeliums ist: erstens, Jesus ist am Kreuz gestorben. Zweitens, er wurde begraben und drittens, er wurde vom Tod auferweckt durch den Vater im Himmel. Diese 3 Geschehnisse, diese 3 Ereignisse stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zeugnis des Alten Testaments. Paulus sagt und betont das in diesem Zusammenhang 3-mal, nämlich, dies ist geschehen, wie es in den Heiligen Schriften, also im Alten Testament, vorausgesagt wurde. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt wurde. Und zuvor, er ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Schriften vorausgesagt worden war. Warum ist dem Apostel das so wichtig zu betonen, dass dieser Zusammenhang zwischen Alten und Testament so deutlich hergestellt wird? Also dieses neue Testament, diese neue Botschaft des Evangeliums. Was hat das mit dem Alten Testament des Volkes Israel zu tun? Es gehört einfach zusammen, was hier beschrieben wird. Es gehört zusammen, es wird aber auch unterschieden. Alles 3 Sterben, das Sterben Jesu, sein Begräbnis und seine Auferstehung, alles 3 ist Ereignis. Also nicht einmal ist es Ereignis und Geschehnis und das andere ist sowas wie Deutung oder Legende. Wenn man also über ein Ereignis spricht, dann ist es ja klar, Sterben kennen wir, okay, das ist ein Ereignis, ein Faktum, würden wir sagen, klar, den Tod, das Sterben kennen wir. Und was wir auch kennen, ist, dass Menschen begraben werden. Auch ein Faktum, auch ein Ereignis, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber wie ist es mit der Auferstehung von den Toten? Das passiert nur nicht alle Tage. Und dennoch wird es ganz ausdrücklich als ein Ereignis, als ein in der Geschichte real geschehenes Geschehen und Ereignis beschrieben. Das war den ersten Christen außerordentlich bedeutsam. Gestorben, begraben, auferstanden. Von den Christen wurde dies bezeugt und bekannt. Und in unserem Text unglaublich prägnant, in drei Begriffen, ganz kurz und knapp. Dann wird noch erwähnt, wer Jesus gesehen hat, aber mehr auch nicht. Und so merken wir, dieses Zeugnis aus dem ersten Korintherbrief unterscheidet sich rein sprachlich und von der Form schon sehr von den Evangelien. In den Evangelien wird das sehr viel breiter ausgeschmückt und ausgeführt, was da geschehen ist bei der Auferstehung Jesu. Da ist von Grabesgruft die Rede, von Erdbeben, von Felsen, die zerspringen, von Vorhängen, die zerreißen und von Dunkelheit. Später in den Auferstehungsgeschichten detaillierte Beschreibungen, wie viel Engel wem begegnet, wann und wie und was. All das finden wir im Korintherbrief hier nicht beschrieben. In den Evangelien, die ja später geschrieben wurden als der Korintherbrief, geht es der Gemeinde Jesu also auch darum, die Geschehnisse um Tod und Auferstehung mit seelsorgerlichen Aspekten zu verknüpfen. Es war ja zunächst mal auch eine Verkündigung an die Gemeinde Jesu. Und wie für uns es bedeutsam ist, dass wir das, was geschehen ist, in unsere Biografie hineinkriegen, also in unser Erleben, so schildern die Evangelien auch die seelsorgerlichen Zusammenhänge, ziehen also Linien in unser Leben aus. In unserem Predigtext hier hören wir nur von den Tatsachen, ohne Ausschmückung, ohne seelsorgerliche Anwendung. Jesus ist gestorben, er wurde begraben, er ist von den Toten auferstanden. Das wird bezeugt und bekannt. Es wird zugleich aber auch geglaubt und verkündet von der Gemeinde Jesu. Und da wird als erstes gesagt, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist für unsere Sünden gestorben. Was bedeutet das? Für unsere Sünden gestorben. Zunächst mal heißt es ganz einfach, Jesus ist gestorben infolge unseres Tuns. Für die Menschen damals, Jesu gewaltsamer Tod war die Konsequenz ihres Handelns. Denn Menschen haben Jesus ans Kreuz gebracht. Sie haben ihn dort festgenagelt. Sie haben gebrüllt, kreuzige ihn. Jesus ist also gestorben infolge unseres Tuns, und zwar des Menschentuns an Jesus. Für unsere Sünden gestorben, das bedeutet auch, Jesus ist an unserer Stelle gekreuzigt worden, an unserer Stelle gestorben. Und das Besondere daran ist, er stirbt an unserer Statt und Gott verzichtet auf Rache. Gott verzichtet auf Vergeltung. Er hat das Böse durch seine Gerechtigkeit, also durch die Treue Gottes zu uns Menschen überwunden. So starb Jesus an unserer Stelle. Und zu unserer großen Überraschung, die Menschen werden dafür nicht bestraft, nicht von Gott heimgesucht, nicht vernichtet. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das Dritte, in Jesu Tod schlummert bereits der Keim des Lebens. Wir haben das kürzlich gehört in der Predigt, wie ein Weizenkorn, das stirbt, um viel Frucht zu tragen. Also der Tod Jesu als Voraussetzung neuen Lebens. Und wir haben gehört in der letzten Predigt, Jesus ist gestorben und ermöglicht uns damit eine Zukunft. Er gibt uns Zukunft und schenkt uns Hoffnung. Zukunft und Hoffnung über den Tod, über das Sterben hinaus. Geglaubt und verkündet wird also, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und Jesus wurde begraben. Seine Auferstehung von den Toten war ja nicht zu erwarten gewesen. Also Tod ist Tod, das wussten die Menschen damals auch. Und wieder in den alttestamentlichen Texten wird beschrieben, dass wer am Holze hängt, verflucht ist. 5. Mose 21, 22 und öfters finden wir das im Alten Testament beschrieben. Das war damals zunächst mal so, dass Menschen, die schwer Verbrechen begangen hatten, wurden im Alten Testament mit dem Tode, zum Tode verurteilt, hingerichtet. Und dann nahm man die Leichname und sie wurden öffentlich zur Schau gestellt. Das finden wir heute ganz abscheulich, aber es gibt auch heute Länder, die das noch so tun. Und im Alten Testament ist es auch so, die Toten wurden öffentlich an ein Holz aufgeknüpft und dem Volk zur Schau gestellt, also zur Abschreckung in dem Sinne, wenn du sowas tust wie dieser Verbrecher, dieser Mörder beispielsweise, dann bist du ein Verfluchter Gottes. Und nun hängt Jesus am Kreuz. Und die Botschaft, die darin liegt, ist, das ist ein Verfluchter Gottes. Und der Beweis dafür, dass er verflucht ist, ist ganz einfach. Er ist wirklich mausetot. Wir haben Schluss damit gemacht. Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Ende der Durchsage. Er, Jesus, wird begraben. Dass seine Ermordung, Jesu Ermordung durch Menschen möglich war, beweist den Menschen damals, dass Jesus geschichtlich gescheitert ist. Der große Messias, der Hoffnungsträger, der war er nicht. Geschichtlich gescheitert. Und geistlich, religiös galt Jesu Tod vielen als Beweis dafür, dass er nicht Gottes Sohn war. Mit seinem Tod und Begräbnis war der Anspruch, Jesu Sohn Gottes zu sein, quasi widerlegt. Denn Gott kann unmöglich begraben werden. Aber weshalb wird dann die Tatsache des Begräbnisses Jesu in diesem Korintherbrief und bei den ersten Christen so stark betont? Warum hat es Eingang gefunden in dieses Credo, so nennt man dies, dieses erste Glaubensbekenntnis, von dem wir ausgehen, dass es vorher schon zumindest mündlich tradiert wurde, vielleicht sogar schriftlich vorlag. Dieses Glaubensbekenntnis, wie Paulus sagt, das, was ich euch überliefert habe, was mir selbst überliefert wurde, gebe ich an euch weiter. Er ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben, er ist auferstanden. Also warum in diesem Glaubensbekenntnis die Betonung des Begräbnisses, wo doch alle Welt denkt, das ist die Widerlegung des Anspruches Jesu. Ich habe darüber nachgedacht und bin in meiner Erinnerung zurückgegangen an den Tod meines Vaters. Mein Vater starb an einem Samstagabend. Ich saß zu Hause, bereitete die Predigt vor für sonntags. Als der Anruf meiner Schwester kam, Arne, der Vater liegt im Sterben. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, ins Auto gesetzt, bin nach Köln gefahren zu meinem Vater. Und als ich dort ankam, war er bereits verstorben. Ich habe mich dann an sein Bett gesetzt und habe ihn geherzt und spürte, dass er noch ganz warm war. Und zugleich wurde mir bewusst, alles, was mir mein Vater bedeutet hat, ist entwichen. Alles, was er wusste, alle, was er an Sprachkenntnissen hatte, an musikalischen Fähigkeiten, alles, was er mir bedeutet hat, an Weisheit, an Zusage und Zuspruch, seine Gedanken, sein Glauben, all das war gewichen. Seine Weisheit, seine Liebe erloschen. Der Körper war noch warm, aber das Gehirn war tot. Und wenn wir Menschen sterben, dann stirbt unser Gehirn zuerst ab. Das Gehirn kollabiert, fällt in sich zusammen, die Zellen kollabieren, brechen zusammen. Und alles, was wir sind, alles, was ihr seid, alles, was ihr je gesagt habt, was ihr Menschen bedeutet habt, ist in diesem Moment tot. Der Geist stirbt zuerst, dann zerfällt nach und nach auch der Körper. Er wird kühler, er kühlt aus. Und mir wurde bewusst, am Totenbett, Sterbebett meines Vaters wurde mir nochmal ganz deutlich bewusst, wenn das so ist, dass in unserem Denken, Glauben, Gehirn, Glaube sich vollzieht und dass es dann einfach zusammenbricht, dann sind wir im Tod absolut ganz und gar auf einen anderen angewiesen, der darüber sein letztes Wort spricht, damit der Tod nicht das letzte Wort behält. Also unsere Erfahrung im Glauben kann nicht Grund meines Glaubens sein. Deine Erfahrung des Glaubens kann nicht Grundlage, Fundament deines Glaubens sein. Das Begräbnis Jesu weist uns darauf hin. Und deswegen war es den Christen und ist es den Christen so wichtig, dies zu betonen. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch begraben. Denn der Tod ist letztgültiges Ereignis für alle Menschen. Und das heißt, was wir gedacht, was wir gesagt, was wir gewusst haben, all unsere Erfahrung überlebt unseren Tod nicht, kann nicht Grund des Glaubens sein. Paulus macht das auch deutlich im gleichen Korintherbrief, nämlich an einer ganz anderen Stelle, im völlig anderen Zusammenhang. Er spricht nämlich davon, dass er unglaublich starke Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Er spricht davon, dass er Visionen hatte von Gott, dass er Gesichter hatte von Gott, dass er Entrückungserfahrungen hatte. Er beschreibt ekstatische Erfahrungen, weil sich andere Christen dessen rühmen und sagen, das haben wir alles erlebt, super. Und Jesus sagt, ja, das habe ich auch. Paulus sagt, ja, das habe ich auch alles erlebt. Und wenn ihr wollt, sagt er, Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wenn ihr wollt, dann kann ich mich dessen auch rühmen. Aber die Erscheinung des Auferstandenen, dass Christus ihm sich gezeigt hat vor Damaskus, davon spricht Paulus in einem völlig anderen Tonfall. Nämlich nicht dessen kann ich mich rühmen, sondern das hat mich zutiefst beschämt. Das hat mich zutiefst beschämt. Deswegen Vers 8, ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ein ganz drastisches Wort. Denn ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Mir ist er erschienen, deswegen kann ich mich nicht rühmen, sondern dessen kann ich nur beschämt meinen Dank an Gott zurückgeben. Denn Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden, dennoch einer geworden, der glauben darf an Jesus Christus. Durch die Gnade bin ich es geworden und durch die Gnade habe ich die Gewissheit, dass ich zu diesem Jesus gehöre. Ich wurde gesucht und gefunden. Jesus wurde durch Gott auferweckt, so bezeugt es das Evangelium. Wer Jesu Tod, Begräbnis und Auferstehung im Glauben annimmt, das sagt dieses Bekenntnis, der ist ein Christ. Das haben die ersten Christen geglaubt. Wer Jesu Tod, Begräbnis und Auferstehung im Glauben annimmt, der ist ein Christ. Das andere sind alles Fußnoten des Glaubenslebens, alles Fußnoten, alle unsere Erfahrungen. Aber das unmittelbare Echo der Missionspredigt, das, was es zu verkündigen galt, war nicht, dass wir uns selbst predigen und verkünden, sondern Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu. Und es war nicht Jesu eigener Entschluss, wieder aufzuerstehen. Ein Toter, ein Begrabener, der entscheidet nichts mehr. Auch der Glaube an Jesus ist aber auch so eine Art der Auferstehung. Jesus hat das in einem anderen Begriff beschrieben. Er hat von der Wiedergeburt gesprochen. Aber der Vergleichspunkt ist derselbe. Niemand weckt sich selber vom Tod auf. Und erinnert euch mal, keiner von euch hat sich selbst zur Welt gebracht, oder? Das ist der Vergleichspunkt von Auferstehung und Wiedergeburt. Wir sind daran beteiligt gewesen, an unserer Geburt, wie wir auch an unserem Glauben beteiligt sind. Doch die Bibel hält fest, dass der Glaube an Jesus kein eigenes Verdienst ist, sondern Gott hat an uns etwas getan, so wie er seinen Sohn Jesus auferweckt hat von den Toten. Die Auferweckung ist ein Geschehnis an Jesus nach seinem Tode. Und die Gabe des Glaubens ist ein Geschehnis, ein Ereignis, ein Tun, ein Handeln Gottes an dir. Und das ist eine Wirklichkeit mit Auferstehung und Wiedergeburt, mit dem der Skeptiker nicht rechnet. In einem Bereich dringen wir davor, jenseits aller dinghaften, raumzeitlichen Wirklichkeit. Und genau so, ebenso hat Jesus etwas an dir getan. Er ist dir, so heißt es in diesen Auferstehungstexten immer wieder, er ist erschienen. Alles Interesse der Auferstehungsberichte liegt darauf. Die Erscheinungen Jesu stehen begrifflich in einer Reihe mit den Gottesoffenbarungen, die im Alten Testament berichtet werden. Jesus ist im Sinne dieses frühchristlichen Glaubensbekenntnisses, das wir hier vor uns haben, ihn in diesem Sinne zu sehen und zu erkennen zu dürfen, ist kein gewöhnliches Sehen. Denn die Jünger Jesu brauchen keineswegs nur hinzusehen. Die Jünger, wir heute, wir müssen warten. Warten, dass er uns erscheint. Dass sich Christus sehen lässt. Und wenn wir Menschen verkünden, dass Jesus der Weg zum Leben ist, und wenn ich dich heute Morgen, wenn du keinen Glauben hast und dich einlade, zu diesem Jesus Christus zu kommen, dann geht es letztlich um die Bitte, dass sich Jesus dir zeigt, dir erscheint. Aber zugleich bist du daran auch selbst beteiligt. In Galater 1, Vers 16 schreibt der Paulus, das ist der gleiche Schreiber, also vom Galaterbrief und Korintherbrief, beide hat er geschrieben, da sagt Paulus, es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich die Botschaft von ihm verkünde unter den Heiden. Es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Also von der Auferstehung Jesu weiß man nichts, es sei denn im Zusammenhang mit dem Glauben an Jesus Christus überhaupt. In mir hat Gott seinen Sohn offenbart. Also nicht als Sensation, die jeder unverbindlich bestaunen kann, sondern durch eine persönliche Stellungnahme. In mir hat Gott seinen Sohn offenbart. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Jesus sagte es so, wer mich sucht, der wird mich finden. Weshalb? Weil wir so tolle, österlich gesprochen, Eiersucher sind? Nein, sondern es ist so großartig, wir werden finden, weil Jesus uns dem Suchenden verspricht, dass er sich finden lässt, dass er sich dir zeigt, dass er dir erscheinen wird. Und weil ich diese Zuversicht habe, lade ich gerne zum Glauben an Jesus Christus ein. Weil ich diese Zuversicht habe, dass Jesus sich dir zeigen wird, wenn du ihn darum bittest. Und das bringt mich zum Letzten, der Gott des Lebens. Die Erscheinungen haben den im Predigtext genannten Zeugen der Auferstehung nicht bewiesen, dass Jesus lebt, sondern seine Erscheinung hat sie eingeladen, an den lebendigen Jesus zu glauben. Und deswegen haben die Menschen, die damals Zeugen der Auferstehung wurden, auch keinen Vorteil vor uns Heutigen. Es ist eben eine Einladung, sich diesem Jesus anzuschließen. Das bedeutet, wir sind nicht eingeladen, an Erscheinungen und Erfahrungen der Jünger zu glauben, sondern an den, der erschien, an den lebendigen Jesus. Als Christen, als Glaubende bezeugen wir, was wir mit Jesus Christus erfahren, aber du bist nicht eingeladen, wenn du keinen Glauben an Jesus hast, dies nun großartig zu finden und zu bestaunen. Sondern du bist eingeladen, dem lebendigen Jesus zu glauben. Und das bedeutet, wir sind eingeladen, an Erscheinung und Erfahrung des Christus zu glauben, des lebendigen Jesus. Ich kann das auch einfacher sagen, nämlich, wie hat dich Jesus aufgesucht? Wie hat er dich gefunden? Wie hat er sich dir gezeigt? Egal wie das war, Jesus hat an dir souverän gehandelt, unerwartet und unvorbereitet. Ihr Lieben, das ist mir sehr wichtig, dass wir Glauben erfassen, nicht als etwas, was unserem Bauchnabel quasi erspringt, unsere Gemütsbewegung oder was auch immer. Sondern Glaube ist ein Ereignis Gottes, eine heilige Handlung Gottes an dir. Etwas Souveränes, Unerwartetes, Unvorbereitetes, das von ihm ausgeht. Und jetzt fragst du vielleicht zurück, wie kann ich dann trotz der Ungewissheit, die alle meiner menschlichen Erfahrung ja eigen ist, wie kann ich trotz dieser Ungewissheit meines Glaubens gewiss sein? Und dazu sagt uns unser Text ganz einfach etwas. Wenn es stimmt, dass man mit dem, was dieser Predigttext sagt, ohne Abstriche Christ sein kann, dann heißt Glaube an Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu wesentlich dies. Glaube ist Glaube an den Gott, der das Leben gibt. Und es braucht nicht mehr im Glauben, als sich einzig und allein auf diesen Gott, auf diesen Christus zu verlassen. Und vielleicht hängst du jetzt richtig durch in deinem Glaubensleben, die Zweifel übermannen dich und du bist vielleicht auch im Herzen bedrückt und betrübt. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Aber was ich weiß ist, der dir erschienene Christus ist dir treu, bleibt dir treu und du gehörst zu ihm, weil du glaubst, dass er gestorben, begraben und auferstanden ist. Halt das fest, gleich was du fühlst, erlebst, erfährst. Halt das fest. Gott zutrauen, dass er Herr ist, auch über den Tod, das Erste und Grundlegende. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wurde begraben und von den Toten auferweckt. Anfangs in der Einleitung hatte uns Simon gefragt, ob wir des Lebens müde sind. Das mag so sein. Und dennoch gilt dir das Leben, weil Gott der ist, der Leben spendet. Und weil seine Lebenskraft viel größer ist als all unsere Schwäche. Und vielleicht sagst du auch, diese Welt ist lebensmüde. Die drehen ja alle durch. Mag sein. Aber der Gott des Lebens hat Macht auch über diese Welt. Und dieses Versprechen hat er uns gegeben in seinem Sohn. Gestorben, begraben und auferstanden. Halleluja. Amen.
Vielen Dank, Arne. Und wir wollen jetzt als Gemeinde Antwort geben auf das, was wir von Gott gehört haben. Und ich bitte Olaf zu mir nach vorne. Und wir stehen als Gemeinde auf und beten gemeinsam.
Jesus, ich danke dir, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Das hast du gemacht aus reiner Liebe. Wir sind erschaffen als dein Ebenbild und aus Liebe bist du zu uns auf die Erde gekommen. Und du hast uns vergeben. Das, was wir tun, das, was nicht in Ordnung ist, du hast es getragen durch deinen Tod, dein Begräbnis, deine Auferstehung. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir ja eine Beziehung zu dir haben können dadurch. Dass wir dir gegenübertreten können und dass wir frei geworden sind und gerecht geworden sind durch dich. Amen.
Und Herr, du weißt um unser Leben, du weißt, was uns vielleicht Tag für Tag Mühe macht, was uns plagt, was uns die Luft raubt, was uns den Schlaf raubt, wo wir vielleicht einfach nur noch fertig sind, wo wir des Lebens müde sind. Und Herr, danke für dein Evangelium, das wir gehört haben, dass du der Gott des Lebens bist. Dass du deinen Sohn Jesus Christus auferweckt hast von den Toten, lieber Vater. Und dass du uns verheißt, dass es ein Leben gibt, das so ganz anders, so viel größer und so viel schöner und erfüllter ist als all das, was wir so erleben können. Und Herr, wenn es unser Leben jetzt noch nicht das so widerspiegelt, wenn wir Sorgen und Nöte weiterhin erleben, dann bitte ich dich, dass wir die Kraft haben, uns einfach nur an dir festzuhalten und zu sagen, Herr, ich glaube, dass du der Gott des Lebens bist. Schenk, dass diese Zusage, dass diese Zuversicht unser Leben neu erfüllt und uns neu gründet in dir, dass wir sagen, du bist unser Fundament. Und alles, was uns noch bewegt und was wir mit uns rumtragen, das können wir in dem Gebet auch Gott sagen, dass er uns gelehrt hat. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt kommt gleich ein weiterer Praxisteil. Wenn wir jetzt Lieder singen, ihr steht schon, klasse, super, dann lade ich nicht ein, da laden wir nicht als Band ein, dann lädt Gott uns ein. Das ist auch eine dieser Zusagen. Jetzt ist Gott da und jetzt dürfen wir ihm treffen, begegnen, ihn loben, ihn dabei erleben. Und wenn du das gerade nicht glauben kannst, dann kannst du dich einfach hinstellen und sagen, Gott, hier bin ich. Das sagen die Leute im Alten Testament immer, Herr, hier bin ich. Und dann redet Gott. Diese Zusage möchte ich euch geben, dass Gott selbst euch einlädt. Und vielleicht macht es euch das Herz weit, denn dieser Gott lebt.
Sieg wird zu erringen, den keiner je errang. Ein Kampf war zu gewinnen, den keiner je gewann. Ein Riss geht durch die Zeiten, die Welt hat sich bewegt. Und wir sind die Befreiten, das Blatt hat sich gedreht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, alles getan, alles gemacht. Dies ist das Ende einer langen Nacht, es ist ein völlig neuer Tag, es ist vollbracht. Es kam ein Mann der Gnade, des allerhöchsten Sohn. Es waren seine Wunden und seine Schmerzen nur. Es ist uns sein Geheimnis, das innere Plan, dass die im Dunkeln lebten, den Retter kommen sah. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, alles getan, alles gemacht. Es ist das Ende. Es ist ein völlig neuer Tag. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Alles getan, alles gemacht. Es ist das Ende einer langen Nacht. Es ist ein völlig neuer Tag. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Alles getan, alles gemacht. Es ist das Ende einer langen Nacht. Es ist ein
Evangelium heißt, ich, Christus, lebe. Und ich werde euch in meiner Person eine Energie geben, ein Leben mitteilen, das sich die Welt wundern wird. Ich werde euch frei machen von euch selbst, von der Angst, von der Kleinkariertheit. Ich werde euch frei machen von der Vorstellung, euer bisschen Leben sei das Nonplusultra. Aus dem Glauben leben bedeutet, ich, Christus, habe dich befreit von dir selbst aus deinem eigenen Mittelpunkt. Und ich sage dir zu, ich lebe und von mir her sollst du leben. Selbst das Sterben ist für dich kein finsteres Verlies mehr, sondern das Tor, das zum Leben führt.
Etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, was mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du mir Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst es mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. mich deiner Liebe. Gibst du Freude, die von Himmel kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe.
Rescued me, sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away, your happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away, oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what a glorious day.
Ist das und wie normal ist es für uns? Wir hören das jede Ostern und noch 100 Mal zwischendurch, was du getan hast. Und ich merke, dass mir das manchmal am Herzen und am Kopf vorbeigeht. Aber ich möchte dir danken, was für ein großartiger Tag, was für ein großartiger Gott, der sich so etwas ausdenkt für uns. Was für eine Liebe, die wir nicht begreifen können, weil sie nicht menschlich ist, sondern göttlich. Du liebst jeden Einzelnen unvorstellbar und so großartig und hab Dank, dass das dein Geschenk an uns ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass das in unser Herz kommt und dass wir diese Liebe widerspiegeln können, dass die Freiheit, die du uns schenkst, durch das, was du für uns getan hast, dass die in unserem Alltag da ist. Und auch das kannst du tun und wir nicht. Und wir möchten dich darum bitten, hilf uns, uns zu öffnen und das in unser Herz, in unser Leben zu lassen. Diesen großartigen Tag, diese großartige Tat, die du getan hast. Ich danke und ich preise dich dafür. Amen.
Dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schultern nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst.
Denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst.
Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Jetzt frei in deine Gegenwart, vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Wurde ich erlöst, die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich
erlöst. vor deiner Herrlichkeit. Deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünde gut. Doch du machst mich rein durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, Majestät, ich bin weil du vergibst. Hier bin ich, weil's nur dich verlangt nach mir, geheiligt durch das Feuer in dir. Ich fand ja die allergrößte Liebe, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, Majestät, ich bin
unser Gott ist der Gott des Lebens. Ist das nicht ein Grund, sich zu freuen? Ein Grund, der sich über diesen Sonntag hinausgeht? Ein Grund zur Freude, der auch in eurer nächsten Woche euch hoffentlich bewegt und auch euch Kraft gibt. Und ich lade euch ganz herzlich ein, nachher gleich Kaffee zu trinken, sich auszutauschen, was ihr auch mit diesem Gott erlebt habt in der letzten Woche, wo ihr auch sagt vielleicht, das ist nächste Woche dran, denkt doch mal an mich. Vielleicht sagst du, ja, in der nächsten Woche ist sowas Konkretes, dann brauche ich Gebet dafür, dann herzliche Einladung hier, sich hinzusetzen, dort sind Mitarbeiter, die gerne für dich beten, die gerne sich wenden mit dir zusammen an diesen Gott des Lebens. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche und möchte euch am Ende dieses Gottesdienstes unter den Segen Gottes stellen. Der auferstandene Herr Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in unserem lebendigen Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.